mir ja bei jeder Predigt das Wichtigste, dass der Herr selber bewegen möge. Aber ich muss schon sagen, weil wir schon monatelang auf diesen 5. Januar gepasselt haben, habe ich besonders gebetet, dass heute der Heilige Geist uns Wichtiges offenbaren darf. Ich möchte die Katze gerade sofort aus dem Sack lassen und uns das Herzstück zeigen, und wir haben es okay. Die Spannung steigt, oder? Durch dieses Malheur von mir. Das Teil muss natürlich dort rein. Danke. Danke, Christine. So. Wir wollen Leben am Vaterherz finden. Liebe Pfimitun und liebe Besucherinnen und Besucher, das ist das Herzstück. Das ist der zentrale Satz, das ist der Mittelpunkt, es ist die Wurzel, das A und O unseres Leitbildes. Und ich bin eben zutiefst überzeugt, dass das wirklich der Punkt ist, dass ein Mensch Leben findet. Dass ein Mensch das Leben findet, das sich lohnt. Und ich möchte jetzt mit dieser Predigt das natürlich von der Bibel her unterstreichen. Wir wollen biblisch gegründet sein, immer wieder ganz klar. Wir brauchen zuallererst Leben am Vaterherz Gottes. Am Herzen des Schöpfers, am Herzen des Herzenskenners oder des Ursprungs von Leben. Und ich möchte begründen, warum die Bibel das ganz deutlich macht. Und darum ist unser erster Punkt der: Warum ist das Leben am Vaterherz Gottes das Wichtigste? Ich meine, das ist auch für die, die schon langjährig mit Gott unterwegs sind, eine total wichtige Frage, dass man davon immer wieder überzeugt ist. Der Filmclip hat etwas ja von dem gezeigt, und ich möchte auch noch sagen, mir gefällt der Satz auch, es ist einfach der Start unseres Leitbildsatzes, er geht noch weiter, aber mir gefällt er auch darum, weil er Leben verspricht, oder? Und Gemeinde Gottes soll Leben vermitteln und nicht das darfst du nicht und das nicht, du Achtung hier, Leben vermitteln, der Vater vermittelt Leben. Im Filmclip kamen so diese Fragen: Wer bin ich? Warum bin ich hier? Und jeder Mensch, wenn er nicht gerade in einem 30-jährigen Krieg steht und von morgens bis abends überlegen muss, wie überlebe ich und wo bekomme ich zu essen. Aber wer nicht so durchs Leben muss, Gottlob nicht so, bei dem kommen irgendwann genau diese Fragen. Manchmal in der Pubertät, manchmal in einer Krise später. Was soll das Ganze? Wer bin ich? Woher bin ich? Wozu bin ich? Unsere Entstehungssituationen als Einzelne ist auch hier in diesem Raum, wird sehr unterschiedlich sein. Einige waren heiß erbetet, erwartet. Andere nicht. Zur Unzeit. Und was, schwanger? Ich habe vielleicht von diesem Baby gehört, in der Stätte, im Werkhof, einfach deponiert gestern. Von einer verzweifelten Mutter sicher. Tragisch. 1971 wurde in Nordkanada, am Yukon, ein Kind gezeugt. Die Mutter war noch ein halbes Mädchen, der Vater unbekannt. Allgegenwärtiges Lebens- und Überlebensmittel dabei, bei beiden, war der Alkohol. Das Kind wurde geboren, es kam zu Schweizer Pflegeeltern, die auch in diesem Gebiet wohnten, dann wieder zurück zur Mutter, aber das ging definitiv nicht. Dann hat diese Schweizer Familie das Kind adoptiert. Er hatte es gut dort, wurde umsorgt, geliebt, wuchs auf wie die anderen leiblichen Kinder in dieser Familie. Als der Junge 6-jährig war, ist sein geliebter Adoptivvater verunfallt und gestorben. Der Rest der Familie hat dann Kanada verlassen und kam in die Schweiz. Dort hat dieser Bub oder dieser Junge dann Kinder- und Teensalter durchlebt. Seine Haarfarbe und seine Gesichtszüge und auch ein bisschen sein Teint waren immer auffallend, gerade in diesem Oberländertal. Aber er hatte guten Anschluss. Viele Kollegen waren geselliger Junge. Und doch war da diese Frage: Wer sind eigentlich meine leiblichen Eltern? Wohin gehöre ich? Gehöre ich hierhin oder nach Kanada? Zu den Indianern? Wie entstand ich? Warum wurde ich weggegeben? Er wird älter. Er findet heraus, wer seine Mutter ist. Sie beginnen sich zu schreiben. Und er plant eine Reise zur Mutter. Aber bevor er startet, kommt die traurige Nachricht: Die Mutter ist verstorben an einem Unfall. Wer bin ich? Wohin gehöre ich? Wozu bin ich da? Dieser Mann, den ich gut kenne, ist heute knapp 50. Diese Fragen sind geblieben. Man hat das auch gemerkt in seiner Jugend. Er ist halbblind, er hatte Unfälle, er hat viel riskiert und so weiter. Ich will nicht ins Detail gehen. Warum suchen Menschen ihre Wurzeln? Warum suchen Menschen ihre leiblichen Geschwister, wenn sie sie nicht kennen? Warum bleiben uns Sätze der Eltern derart hangen, wortwörtlich oft, die schönen und die schmerzhaften? Ein Leben lang. Ich habe schon viele Zitate gehört, auch von euch. Warum sind so viele Leute Fan von Roger Federer und von seiner Familie? Es geht ins Gleiche. Warum kommt man an Weihnachten zusammen und verrotten muss man zusammenkommen, auch wenn man sonst kaum Kontakt hat und auch nicht groß Beziehung hat? Weil wir Menschen nicht einfach rein biologische Wesen sind. Und wir sind auch nicht einfach biologisch entstanden. Da sind da Samen und Eizelle verschmolzen, dann gab es ein Embryo und das reicht uns nicht, wenn wir ehrlich sind. Stimmt's? Das reicht uns nicht. Wir sind soziale Wesen mit Geist und Seele, mit entsprechenden Urbedürfnissen. Und wir fragen eben, wo bin ich sicher? Was ist meine Bestimmung? Johannes Hartl, dieser Theologe von Augsburg, er hat einen interessanten Zusammenhang erwähnt. Er hat gesagt, dass dann 2016 in Deutschland diese Flüchtlingswelle das große Thema war, als Frau Merkel sagte, wir schaffen das, wir öffnen ein Stück die Türen. Und dann sind sich ja Linke und Rechte derart in die Haare geraten. Und er sagt, letztlich ging es auch hier um diese Frage der Sicherheit und des Zuhauses. Die Linken pochten darauf, dass man den Flüchtlingen das Herz öffnet, damit sie ein Zuhause bekommen. Und die Rechten haben dafür gekämpft, dass ihr Zuhause bleibt, verstehen wir, geschützt bleibt. Letztlich hatten beide denselben Schmerz, dieselbe Sorge. Mein Zuhause. Darum geht es eben bei Menschen. Man kann vielleicht den tiefsten Wunsch in jedem Menschen so zusammenfassen: Er möchte einfach irgendwo sein dürfen. Wie er ist. Ganz ehrlich leben, wie er ist. Sich geben, wie er ist. Oder jemand hat mal gesagt: Wo stellst du dein Köfferchen ab? Wo ist es dir wohl zum Bleiben? diesen Ort suchen wir. Und dieser angelegte Wunsch in den Menschen soll als erstes von Mutter und Vater gestillt werden. Durch Umsorgung, durch das Stillen der Mutter. Etwas Näheres gibt es wohl gar nicht für ein neues Menschlein. Begleiten, schützen, fördern. Aber auch schon durch die Zeugung in einem stabilen, geschützten, soliden Umfeld. Rahmen im Ehebund. Und da, wenn wir das bedenken, können wir auch Gottes Gedanken über die ganze Beziehungspflege besser verstehen. Was da in welcher Reihenfolge hingehört und segensreich ist. Soweit, so gut. Aber jetzt nochmals zu den Eltern. Die Eltern sind ja eigentlich Modell für etwas. Sie sind Modell für den himmlischen Vater, für den Schöpfer. Psalm 127 sagt, Kinder sind ein Geschenk des Herrn, nicht einfach gemacht, gezeugt. Und Psalm 139 beschreibt diese letztendliche Entstehung, der letztendlich Ja gesagt hat, du hast mich geschaffen mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter, aber du hast das im Schoß der Mutter gewollt. Das spielt eben nicht keine Rolle. Und ich finde, hier wird in unserer Gesellschaft enorm viel gelogen und viel ausgeblendet. Auch in vielen Sozialfragen. Aber es ist nicht das Thema jetzt. Und jetzt setze ich noch einen drauf von der Bibel her. Schaut, selbst Jesus, Gottes Sohn, perfekter Mann, ohne Fehler, er hatte es nötig, dass sein Vater ihn mehrmals bestätigt und beglaubigt hat. Kaum zu glauben, Jesus selber. Wir kennen zum Teil diese vier Stellen gut. Da waren mal die Engel am Anfang, vor der Geburt, die haben ihn beglaubigt, haben ihn gerade gefeiert. Dann bei der Taufe, die Stimme von oben, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wohl den Männern und Frauen, die hier sitzen, die das von ihrem Vater und Mutter oft gehört haben. Und dann auf dem Berg der Verklärung hat er gesagt, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Und ein viertes Mal, da war Jesus kurz vor der Passion und er betet und sagt, meine Seele ist betrübt. Und dann hat es gedonnert und die Stimme kam wieder. Ich habe meinen Namen in dir verherrlicht. Du bist es. Also, warum ist das Leben am Vaterherz Gottes das Wichtigste? Weil der Mensch nur dort Sicherheit und Bestimmung findet. Weil der Mensch nur dort findet, und ich nehme es vorweg, was über irdische Vater- und Mutterschaft, was nicht immer perfekt läuft, hinausreicht. Ein Riesentrost. Wir wissen all die Diskussionen um Samenspende und so. Hey, liebe Gemeinde, da kommt noch etwas auf uns zu, auf uns Seelsorger zu und Psychologen. Ich weiß nicht, wie man einem Kind erklärt, der von einem Samenspender entstanden ist, was die Wurzeln sind. Im Leitbild haben wir diesen ersten Satz geschrieben, echtes Leben in Fülle und Freiheit findet der Mensch nur an einem einzigen Ort, nämlich bei dem, der uns geschaffen hat. Und interessant ist eben, dass dieser Mann, von dem ich erzählt habe, aus Kanada, er ist Indianer, andere Kultur, er hat dasselbe Bedürfnis wie wir. Augustinus, dieser Kirchenvater, er hat es auch ausgezeichnet in einen Satz gestellt. Du hast uns auf dich hingeschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Das ist die erste Antwort. Es gibt eine zweite, warum dieses Leben so wichtig ist. Und ich habe es eigentlich erst in den letzten Jahren im Bibelstudium und auch durch gute sonstige Bücher entdeckt. Ich habe es auch entdeckt, weil ich es gesucht habe. Und ich sage das ganz offen, liebe Gemeinde, dieses Thema am Vaterherz hat auch mit meinem Leben ganz stark zu tun. Mit meinem Erleben vom irdischen Vater, mit meinem Schönen und mit meinen Schmerzen und mit meinen Mankos. Ich habe auf dem Nachttischli nicht das Foto von meiner Frau. Vielleicht seid ihr jetzt schockiert. Ich liebe sie und ich finde sie hübsch. Aber das ist auf meinem Nachttisch. Ein Vater und ein Sohn und der Vater umarmt den Sohn mit riesigen Händen. Ich weiß selber, was das ausmacht. Ich lernte, zu mir zu stehen, zu meinen Schwächen und Stärken, zu meinen Begrenzungen, zu meinen Fehltritten. Ich lernte eigentlich erst, zu mir zu stehen, als ich realisierte in der Bibel, der Vater im Himmel liebt mich bedingungslos. Wirklich bedingungslos. Da ist nichts Kleingedrucktes, wenn er uns mal hat, dann kommt dann hier und hier und hier und du musst. Das ist nicht der Vater. Und ich rede damit nicht von einem Kuschelgott, von einem Kollegen und Kumpel. Und Sünde bleibt Sünde. Aber der Vater, ich weiß das, er liebt uns bedingungslos. Wir werden es am Schluss noch sehen, was das für Auswirkungen hat. Ein mitfühlender Vater, der einfach da ist und der einfach Freude hat, wenn wir mit ihm sind. Das ist mein heutiges Bild vom himmlischen Vater. So, jetzt zu dieser zweiten Entdeckung. Jesus, Zentrum Jesus für uns, ganz klar. Aber was war sein zentraler Auftrag? Das habe ich eben erst in den letzten Jahren entdeckt. Den Vater zu zeigen. Den Vater zu zeigen. Hattet ihr auch schon Ferienpläne an Orte, die ihr noch nicht kennt? Und dann, klar, heute gibt es Internetmöglichkeit, aber wenn man jemanden kennt, der schon dort war, oder, dann geht man hin oder mailt oder ruft an und sagt, du, ich war doch auch schon dort. Wie ist das mit diesem See, mit diesen Bergen, mit diesem Gebiet dort? Ist das wirklich so, wie man das lesen kann? Und wenn sie dort waren, dann erzählen sie, wie es dort ist. Das ist die Aufgabe von Jesus, uns den Vater zu zeigen. Jesaja hat schon 700 Jahre vorher gesagt, es kommt einer, sonderbar gezeugt durch Jungfrauengeburt und so, der Ewigvater, ein Name dort. Und dann Hebräer 1,3, in der Vergangenheit hat Gott immer wieder und auf vielfältige Weise durch die Propheten gesprochen, doch jetzt, in dieser letzten Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Und jetzt kommt es noch deutlicher. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit. Klaro, von wem? Von seinem Vater. Denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Und Paulus sagt in Kolosser, Jesus wurde das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes. Und warum war das so wichtig? Johannes 1,18, niemand hat Gott gesehen. Das ist unser Problem. Niemand hat Gott gesehen. Oder hast du ihn gesehen, Lukas? Man kann ihn nur im Herzen sehen. Ne? Und interessant, wenn Moslems Träume haben, dann träumen sie von Jesus. Dann sehen sie Jesus, auch nicht den Vater. Interessant. Schaut, ich möchte euch das so noch verdeutlichen, da Gott Vater und da kam sein Sohn nicht irgendein Mensch, sondern mit heiligem Schein. Und wir sind ja auch da letztlich vom Schöpfer gekommen. So, okay. Und weil es eben hier da unsichtbar ist für uns, kam der Sohn. Gehen wir noch in einen etwas längeren Text, wo Jesus den Jüngern das, man spürt Jesus seufzen, begreift ihr es langsam, ihr Jünger, wo er genau das versucht rüberzubringen, Johannes 14. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ist das? Beim Vater. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch rede, zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, den ihr in mir bleibt, tut seine Werke. Durch wen? Auch durch Jesus. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubt um der Werke selbst willen. Glaubt wenigstens deshalb. Wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Er wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Noch ein Hinweis. Im Johannesevangelium steht 107 Mal das Wort Vater, also Gottvater. 107 Mal. Und auch im Matthäusevangelium, können wir mal schauen in der Konkordanz, ganz, ganz viele Vaterstellen. Zwischengedanke, liebe Gemeinde und Gäste. Gott Vater war wirklich wie Jesus. Und habt ihr euch auch schon ertappt, dass man manchmal trennt? Man sieht Gott den Vater, alter Bund, Jesus neuer Bund. Aber überlegen wir oder denken wir an diese ertappte Ehebrecherin da hingeschleppt von diesen Anklägen und dann sagt Jesus zu ihr, haben sie dich verurteilt? Und sie sagt nein. Und dann sagt er, er tröstet sie, er schützt sie mit seinem gescheiten Spruch vom ersten Stein. Er schützt diese Frau. Und er sagt dann am Schluss, dann verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Das war der Vater. Und nicht, ja, Jesus war so nett, der konnte ja nicht anders. Aber der Vater, wenn wir ans Alte Testament denken, so. Der Vater hätte dasselbe zu dieser Frau gesagt. Jesus hat uns Menschen in erster Linie den Vater offenbart, weil wir das einfach brauchen. Hast du auch Sehnsucht nach diesem Vater. Und vielleicht hast du ein ganz anderes Gottesvaterbild und sagst, wenn es so wäre, hätte ich Sehnsucht. Ich habe schon mit Leuten gesprochen, ihnen versucht zu erklären, Glauben zu erklären. Und dann habe ich gemerkt, aus einem Schmerz können sie es gar nicht an sich heranlassen. Habe ich ihnen manchmal gesagt, aber stell dir jetzt vor, es wäre wirklich so. Würdest du dich auf diesen Gott einlassen? Manchmal ist der Gottesbodenpersonal auch nicht das Einladendste, wir wissen das. Wir wissen das. nochmals hier hinschaut, ich habe mir plötzlich gedacht, das ist wie eine Lupe, he? Da. So. Jesus hat da durch die Lupe den Vater gezeigt in seinen 3 Jahren hier. War eine große Aufgabe, he? Wenn du weißt, nur 3 Jahre und dann gehe ich dann weg. So, Schlussfrage. Und wie kommt denn der Mensch an dieses Vaterherz? Es gibt Menschen, die glauben an Jesus, die sind gerettet, aber sie kennen den Vater kaum. Die haben Johannes 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater. Als durch mich, die gingen immer wieder nur bis zum Kreuz und wussten, es ist mein Retter und fertig. Sie gingen nicht durchs Kreuz hindurch ins Vaterhaus. In die Wohnung, wo der Vater wohnt. Denken wir an den verlorenen Sohn in Lukas 15, an den ersten Sohn. Der Vater hat ihn nicht in eine Baracke gesteckt oder ins Zelt. Da gab es ein Fest. Ring, Kleid, Mastkalb. Und das war nicht nur vorübergehend, dieser neue Stand. Dann gibt es Christen, die leiden im Zusammenhang mit dem Gottesbild immer wieder so stark an ihren leiblichen Vätern und Müttern, die ihnen gar nicht dieses Bild des liebenden Beschützers, der einfach grundsätzlich sagt, du, ich steh sowieso zu dir, ob das gelingt oder nicht, ob du Blödsinn machst, ich stehe zu dir, ich stehe dir bei, ich bin mit dir. Die das überhaupt nicht so mitbekommen haben und die von daher fast nicht wagen zu träumen, dass es diesen Vater im Himmel gibt. Aber sie haben vielleicht mal ihr Leben wirklich Jesus gegeben. Und dann gibt es Menschen auch, kann auch unter uns solche geben, die kennen Gott Vater noch nicht, weil der Geist des Vaters nicht in ihnen lebt, weil sie noch gar keinen Glaubensanfang gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du dich in einer Gruppe wiedergefunden hast. Und vielleicht bist du eine Neo-Mutter oder einen Neo-Vater oder designiert dafür oder du hast einen Plan und du denkst, ich möchte so gern meinen Kindern gute Mutter, guter Vater sein. Ich möchte so gern ihnen das Modell mitgeben von der Bibel. Aber bei mir ist es eben schwierig. Da sind noch so viele Löcher, noch so viele Schäbs. Eigentlich habe ich die falschen Gene. Wir sollen Eltern immer ehren übrigens, trotz allem. Ich habe die falschen Gene. Ich habe das falsche Erbmaterial. Aber ich habe Sehnsucht nach dieser Sicherheit. Gute Töchter, erlebte Töchter und Sohnschaft gibt gute Mütter und Väter. Am besten wäre es, wir bekämen neues Erbmaterial, nicht wahr? Eine neue DNA. Stimmt's? Direkt vom Vater. Das ist kein Wunschtraum. Das gibt's. Das gibt's. Das gibt's! Steht schwarz auf weiß, ich zeige euch 2 Stellen. Wir bekommen eine neue DNA, neue Gene. Hey, Gemeinde, wenn das nicht Trost ist für die ganze Menschheit, egal was du erlebt hast, egal wie du entstanden bist, im größten Suff oder was, das überstrahlt alles. Das ist der größte Trost, den es gibt. Das kann kein Psychologe gleichwertig bringen in dein Herz. Aber wenn du das glaubst, dass du neue Gene hast, direkt vom Vater, dann kann alles neu beginnen. Halleluja! Und liebe Gemeinde, darum, das ist das, was mich treibt. Am Anfang hatte ich Mühe. Am Anfang, als ich Christ war, habe ich mich geschämt, den Glauben zu bezeugen. Und je mehr ich das sehe und das Bedürfnis der Menschen, so viele Nöte, sich genau deswegen, sie haben keine Heimat. Und das müssen die Menschen wissen. Wir können es nicht machen, aber der Heilige Geist kommt hinein. Wir sollen verkündigen und der Heilige Geist kommt hinein, kann das aufdecken. Und dann werden Leute Persönlichkeiten und stehen im Leben und werden Väter und Mütter, die zu schützen vermögen. Halleluja. Ich bin so begeistert. Und was sollten wir, wenn es nicht so wäre? Ich zeige euch diese DNA-Stellen. Johannes 1,12. Allen denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glauben, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Ist ja schon Halleluja x-fach. Aber jetzt lest weiter. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren. Und es gibt Übersetzungen, die schreiben dort gezeugt. Finde ich noch fast tiefer. Das Wort Ginomai, gezeugt. Ginomai meint etwas schöpferisch Neues. Vorher war nichts und jetzt zack, kommt's. Reib dir das ein. Wenn du leidest an schwieriger Biografie, ganz besonders. Und dann Römer 8,15, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, ihr Christen, sodass ihr immer noch Furcht haben müsstet, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft, wörtlich, der zur Sohn- oder Tochterschaft gesetzten, empfangen, indem wir rufen, Papa. Einen neuen Geist, neue Gene, himmlische Gene. Was hatte Jesus für Gene? Halbhimmlische. Ein bisschen Maria und ein bisschen Himmel. Gott hat riesige Sehnsucht. Wisst ihr, wer das erlebt im Herzen, der denkt, jetzt komme ich nach Hause. Jetzt komme ich nach Hause. Endlich. Und Gott möchte uns so nach Hause führen. Es gibt eine Edeka-Werbung. Die kam über Weihnachten vor ein paar Jahren. Da hat ein verwitweter älterer Mann hat seine Familie angeschrieben, sagt, komm doch zur Weihnachtsfeier. Und die ersten hatten den Grund nicht zu kommen und die anderen hatten den Grund und die waren zu beschäftigt. So, niemand ist gekommen. Und dieser Mann hat an Weihnachten dann gesehen, links und rechts in den Häusern sind diese Familien gekommen zu den Eltern und so weiter. Er war traurig. Vielleicht kennt ihr die Werbung, Edeka. Und dann, was hat er gemacht? Er hat eine Todesanzeige seiner Beerdigung an seine Kinder verschickt. Und die sind natürlich, die waren bestürzt und erschrocken und so. Und alle natürlich kamen zu diesem Beerdigungstermin und haben einander umarmt und getröstet und gedrückt und so. Und dann kommt dieser Mann, eben nicht gestorben. Und hat dann gesagt, wie hätte ich euch denn sonst zusammenbringen können? Aber der Vater, hat noch etwas viel Verrückteres gemacht. Viel Verrückteres. Es brauchte nämlich einen Tochter- oder Sohnpreis. Da. um zurückzukehren. So sehr hat der Vater im Himmel uns geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und dadurch leben am Vaterherz Gottes. Da können wir von der Schandtat, von diesem furchtbaren Tod von Jesus, dürfen wir profitieren. Der Preis ist bezahlt für die Rückreise. Und jetzt zurück und bitte, bitte nicht nur bis zum Kreuz, ganz, ganz zum Vater, ganz zum Vater. Wer den Sohn hat, hat das Leben, weil er am Vaterherz Gottes ist. Amen. Wenn wir heute Abend mal feiern, lasst uns heute den Aspekt feiern. Dadurch kommen wir nach Hause. Wenn du Gott noch nicht persönlich kennst, das ist heute dein Nachhauseweg. Das ist heute dein allen aber, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und wenn du immer nur bis zum Kreuz gegangen bist, bis jetzt in deiner Nachfolge, ein treuer Diener, sogar Risiko für den Herrn, aber du hast gar nicht gewagt, vom Vater zu träumen, so wie er ist, dann geh durchs Kreuz hindurch, und komm heim, bis zum Vater. Erst dort ist das Zuhause.